Herzlich willkommen zum Vordenker-Podcast mit deiner Gastgeberin Helen Bilawa.
Dass man für Innovationen Kreativität braucht, ist ja irgendwie logisch. Aber trotzdem sind so die klassische Kreativszene und die klassische Startup-Szene nicht immer so direkt verbunden. In Mannheim läuft das anders. Da hat die Gründungsagentur Next extra ein eigenes Team für kulturelle Innovationen. Und ich spreche heute mit Matthias Rauch, der da als Cultural Innovation Officer und Head of Cultural Innovation und Creative Economy arbeitet. Er arbeitet also an den Schnittstellen zwischen Kultur, Wirtschaft und Technologie und erklärt uns heute, wie er da versucht, Silos aufzubrechen und was Unternehmen und Kreative voneinander lernen können. Und vor allen Dingen erfahren wir auch, wie das in der Praxis funktioniert, mit sehr vielen spannenden Beispielen. Im zweiten Teil des Gesprächs schlagen wir dann so ein bisschen den Bogen zum Thema Stadtentwicklung und sprechen über das sogenannte Creative Placemaking. Also lasst euch inspirieren und viel Spaß beim Hören. Hallo, Matthias Rauch. Ich freue mich sehr, heute mit einem Cultural Innovation Officer zu sprechen. Der Jobtitel ist ja sehr interessant, finde ich.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr, dabei sein zu dürfen. Cultural Innovation Officer gibt es, glaube ich, tatsächlich meines Wissens keinen anderen in Deutschland bislang.
Also haben wir heute ein echtes Unikat zu Gast. Und bevor wir aufdröseln, was es genau bedeutet und was sie genau machen, haben wir hier immer so einen kleinen roten Faden zu unserem letzten Podcast. Und da habe ich gesprochen mit Katja Diehl, die mir eine Frage mitgegeben hat an den nächsten Gast. Und die Frage lautet:
Dann würde ich gerne die mir unbekannte Person fragen, ob sie sich die Frage, willst du oder musst du Autofahren, schon mal gestellt hat und was die Reflexion dieser Frage macht, so sie denn Auto fährt.
Ich fahre tatsächlich relativ viel Auto. Ich arbeite in Mannheim, aber wohne in Weinheim tatsächlich. Ich könnte da auch mit der Straßenbahn fahren, nur würde ich da fast 2,5 Stunden insgesamt jeden Tag unterwegs sein. Und so mit dem Auto ist es tatsächlich viel kürzer. Dass das nicht die optimale Option ist, das weiß ich selbst. Aber momentan greife ich tatsächlich noch vergleichsweise häufig aufs Auto zurück.
Aber dann könnte man eigentlich sagen, es ist eher ein Müssen als ein Wollen, wenn man jetzt fragt, will oder muss man?
Also wenn ich eine schnellere Verbindung mit dem ÖPNV hätte, würde ich tatsächlich auf den zurückgreifen. Nur zeitlich macht es in meinem Fall jetzt so einen großen Unterschied, dass ich tatsächlich aufs Auto mehr oder weniger zurückgreifen muss. Ja, es ist eher ein Müssen als ein Wollen.
Ja, okay. Und wo geht's dann so hin? Also außer beruflich, sind Sie privat dann auch viel für kulturelle Termine unterwegs oder wo sind Sie so unterwegs?
Ja, bin ich auch. Also ich bin häufig auf Veranstaltungen natürlich, bin auch öfters mal als Redner, als Speaker gebucht bei Veranstaltungen. Aber da nehme ich eigentlich fast immer die Bahn, also den öffentlichen Personennahverkehr. Da fahre ich eigentlich so gut wie nie mit dem Auto. Das lässt sich auch immer ganz gut machen.
Alles klar, dann reden wir jetzt mal darüber, was genau Sie machen. Und zwar sind Sie Cultural Innovation Officer bei einer Tochter der Stadt, beim Mannheimer Gründungszentrum Next Mannheim. Erstmal die Frage, wie kommt es, dass es in diesem Gründungszentrum angesiedelt ist? Also, dass man da Kultur genau dort platziert hat?
Ja, genau. Also, wie Sie schon richtig skizziert haben, ist unser Kerngeschäft tatsächlich der Betrieb von 8 zielgruppenspezifischen Existenzgründungszentren mit. Die Hälfte davon ist kultur- und kreativwirtschaftlich. Wir haben circa 35.000 Quadratmeter an Fläche zur Verfügung für Gründerinnen und Gründer und Bestandsunternehmen. Und es ist aber tatsächlich auch ein Kompetenzbereich, die kulturelle Stadtentwicklung und kultur- und kreativwirtschaft bei uns, den ich leiten darf. Warum fördern wir auch sowas wie kulturelle Stadtentwicklung beziehungsweise Kultur innerhalb eines Startup-Ökosystems oder Innovationsökosystems? Weil wir davon überzeugt sind, dass Kultur ein ganz maßgeblicher Treiber von Innovation ist oder sein kann. Und wir dieses Innovationsökosystem tatsächlich immer nur mit Kultur begreifen und deshalb auch gezielt Kultur an der Schnittstelle zu anderen Branchen und Sektoren versuchen zu fördern.
Und wenn jetzt die Hälfte von diesen 8 Zentren wirklich diesen Fokus auch hat, das ist ja schon auch eine klare Schwerpunktsetzung, können Sie das so auch einmal zur Stadt oder vielleicht auch zu Mannheim als Wirtschaftsstandort in Beziehung setzen? Also ist das so ja, generell einfach ein wichtiger Fokus der Stadt oder wie kommt es dazu?
Ja, absolut. Also das Thema Gründung ist in Mannheim schon relativ früh begonnen worden. Eigentlich schon in den 80er Jahren, als Mannheim einen starken Transformationsbedarf hatte, als traditionell einen starken Schwerpunkt der produzierenden Industrie, ist ja nach wie vor auch noch in Mannheim ein großes Thema. Wir haben nach wie vor sehr viele produzierende Industrien, die auch sehr gut aufgestellt sind, aber natürlich auch eine gewisse Transformationsbedarf dabei hin zu einer stärkeren wissensbasierten Ökonomie oder der sogenannten Wissensökonomie. Mhm. Und da hat unser Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz schon vergleichsweise früh, nämlich schon vor über 20 Jahren, auf die Kultur- und Kreativwirtschaft als Transformationsriemen, wenn man so will, für diese Transformation gesetzt. Also die Kultur- und Kreativwirtschaft als Treiber dieser Umstellung von einer produzierenden Industrie hin zu einer Dienstleistungs- und Wissensökonomie. Und dann hat man entsprechende Infrastrukturen geschaffen, die einzigartig sind tatsächlich in Deutschland. Also ich kenne keine andere deutsche Stadt, schon gar nicht in der Größe mit knapp 320.000 Einwohnern, die so eine, ich nenne es immer Hardware-Konstellation, also so eine Hub-Struktur aufgebaut hat in dem Umfang und in der Größe, wie es Mannheim gemacht hat. Mhm. Also das Thema Gründung und Gründungsförderung und Innovationsförderung ist eigentlich so Teil mittlerweile der DNA der Stadt und dann hat man ein entsprechendes Förderkonstrukt auch aufgebaut, das einzigartig ist in Deutschland.
Das heißt, dieser Fokus auf Kultur und die Förderung von Gründung ging dann Hand in Hand oder kam das Thema Kultur dann irgendwie später dazu?
Das Thema Kultur kam ein bisschen später dazu, aber auch da war man sehr früh dabei. Man hat beispielsweise den ersten kommunalen Rock- und Pop-Beauftragten damals schon installiert, meines Wissens waren das 2001, 2002 müsste das gewesen sein. Hat dann sehr stark auf das Thema Popförderung auch gesetzt mit der Ansiedlung der Popakademie Baden-Württemberg. Hat man jetzt nochmal eine wirklich ausstrahlende Ausbildungsinstitution in der Stadt und hat sehr stark auf dieses Thema Musik und Musikwirtschaftsförderung sehr früh gesetzt, auch immer an der Schnittstelle zu Stadtentwicklungsprozessen. Man kann heute tatsächlich eigentlich alles studieren, was Musik angeht in Mannheim, von Klassik über Jazz, über die ganze Pop-Bandbreite und auch Weltmusik ist eigentlich alles in der Ausbildung in Mannheim möglich. Das heißt, wir greifen auf einen relativ reichen Fundus an Menschen zurück, die musikalisch diese Stadt zum Klingen bringen.
Ich sehe schon, dass Mannheim offensichtlich ein Händchen für so interessante Jobbezeichnungen hat, also Rock- und Pop-Beauftragter. Oder Sie hatten ja auch, glaube ich, auch den ersten Nachtbürgermeister Deutschlands, da können wir auch später nochmal drüber sprechen. Und Sie jetzt als Cultural Innovation Officer, was genau ist Ihre, ja, ich sag mal, Jobbeschreibung oder Arbeitsalltag?
Wir haben vier Hauptaufgabengebiete beim Bereich kulturelle Stadtentwicklung und Kultur- und Kreativwirtschaft. Zum einen sind es sogenannte Cross-Innovation-Projekte an der Schnittstelle Kunst, Kultur, Wirtschaft, Technologie und Wissenschaft, wo wir versuchen, Kultur sich auf Augenhöhe mit anderen Branchen und Sektoren begegnen zu lassen und Kultur tatsächlich als Innovationstreiber auch für andere Branchen und Sektoren gezielt einzusetzen. Das ist ein sehr moderationsintensiver Prozess, aber der sehr spannend ist, weil wir immer wieder feststellen, dass Innovation insbesondere an Schnittstellen stattfindet, wenn man unterschiedlichste Menschen aus unterschiedlichen Perspektiven zusammenbringt. Mhm. Der zweite Hauptaufgabengebiet sind sogenannte, wieder ein Anglizismus, Creative Placemaking Projekte, wo wir über temporäre Interventionen meistens in den öffentlichen Raum gehen, auch wieder mit Kunst, Kultur, Kreativität und versuchen, Potenziale von Räumen aufzuzeigen. Also welche Nutzungsmöglichkeiten bestehen in dem Raum noch? Wie könnte der Raum auch erfahren werden? Wie könnte dieser Ort bespielt werden, kuratiert werden? Es ist immer ein partizipativer Prozess mit ganz vielen unterschiedlichen Stakeholdern und Beteiligten, die wir in den Prozess mit inkludieren. Und wir so eine partizipative Weiterentwicklung von Räumen und Orten versuchen zu bewerkstelligen. Das dritte Hauptaufgabengebiet haben Sie implizit auch schon angesprochen. Mit der Einführung des ersten deutschen Nachbürgermeisters 2018 ist das ganze Thema Night Governance oder die Unterstützung der Nachtkultur und der Nachtökonomie mit einem Fokus auf Bar- und Clubbetreibende, aber auch alle anderen Stakeholder, die im Teil der Nacht sind, der urbanen Nacht, also Gäste, Anwohnende, der öffentliche Personennahverkehr, auch die Stadtverwaltung wieder, sind hier Teil dieses Ökosystems, das wir versuchen, ganzheitlich zu unterstützen und weiterzuentwickeln. Und zu guter Letzt der Bereich Kultur- und Kreativwirtschaft, den wir ganzheitlich fördern, mit einem Fokus jedoch auf die Musikwirtschaft, die Designwirtschaft und die Filmwirtschaft. Das sind die drei Teilmärkte, die wir strategisch fokussieren in Mannheim. Aber natürlich wird auch ein Architekt oder ein bildender Künstler von uns beraten, wenn er zu uns kommt oder Raum sucht oder ihm man anderweitig weiterhelfen kann. Das wären ganz kurz umrissen die vier Hauptaufgaben, Schwerpunkte im Bereich kulturelle Stadtentwicklung und Kultur- und Kreativwirtschaft.
Jetzt haben Sie eben gesagt, dass das moderationsintensiv ist. Können Sie das noch ein bisschen ausführen? Also wie moderiert man ja diese Schnittstellen und warum ja ist das so moderationsintensiv?
Ja, wenn man Menschen aus ganz unterschiedlichen Richtungen, Denkweisen, Perspektiven zusammenbringt, sprechen die nicht erst auf den ersten Ansatz die gleiche Sprache. Mhm. Also man muss dann erstmal versuchen, eine gemeinsame Sprache zu entwickeln, eine gemeinsame Perspektive auch zu entwickeln. Wo gibt es sinnvolle Schnittstellen? Wo kann man möglicherweise zusammenarbeiten? Auch die Arbeitskulturen und die Kommunikation ist teilweise sehr unterschiedlich, wenn man sich die unterschiedlichen Branchen anschaut. Und das ist erstmal natürlich für die Beteiligten ein Stück weit verunsichernd, weil sie sich in einen Prozess begeben, den sie vielleicht nicht gewöhnt sind. Sie sich auch mit Menschen auseinandersetzen müssen, die aus einer ganz anderen Ecke kommen, die auch ganz andere Ideen haben, vielleicht auch ganz andere Ansichten. Aber das hat unheimlich viel Potenzial für Innovationen, für neue Entwicklungen. Und die versuchen wir immer ganz gezielt herbeizuführen. Aber man muss natürlich immer wieder, ich nenne es immer ganz gern, übersetzen. Weil es sehr viel mit Übersetzen tatsächlich zu tun hat zwischen diesen unterschiedlichen Disziplinen. Das versuchen wir immer wieder herzustellen und diese Brücke zu schlagen und diesen Grenzgang zwischen den Disziplinen so einfach und so produktiv wie möglich zu gestalten.
Und wie genau machen Sie das, dieses Übersetzen? Also können Sie uns ein paar Best Practices verraten?
Ja, wir haben beispielsweise ein schönes Projekt an der Schnittstelle Medizintechnologie und Musik/Musikwirtschaft in der Vergangenheit mit unterstützen können oder initiieren können. Da haben sich zwei Projektstränge rauskristallisiert. Zum einen in der onkologischen Ambulanz am Uniklinikum in Mannheim, wo wir uns überlegt haben, wie können wir die Aufenthaltsqualität für die Patienten erhöhen, die da teilweise ja 6, 7, 8, 9 Stunden verbringen für Chemotherapien oder andere Therapien, die ambulant durchgeführt werden. Jetzt gibt es medizinische Studien, die belegen, dass wenn man es schafft, diese Erfahrung, die fast ausschließlich negativ konnotiert ist, ein Stück weit ins Positive zu drehen, also nicht nur im Sinn, mir fallen die Haare aus, mir wird schlecht, ich bin todkrank, alle um mich herum sind todkrank, sondern man versucht, auch positive Erinnerungen oder Assoziationen mit dieser Erfahrung zu verbinden, dann brauche ich weniger Medikamente, sie wirken besser und sie werden regelmäßiger eingenommen. Also die sogenannte Patient Compliance wird erhöht. Mhm. Das haben wir versucht, über einen ganz niederschwelligen Zugang zu Musik zu bewerkstelligen. Es gibt jetzt sozusagen Musikhörangebote in der onkologischen Ambulanz, aber auch aktive Musikmachangebote, wo die Patienten tatsächlich aktiv Musik machen können mit professionellen Musikerinnen und Musikern. Und ein zweites Projekt, das ist eher technisch im Bereich der Neurochirurgie. Da haben wir tatsächlich ein neues Verfahren mitentwickelt bei sogenannten Wach-OPs, wo Menschen während des Eingriffs beispielsweise bei einem Gehirntumor zurück ins Bewusstsein geholt werden und mit ihnen kommuniziert wird, um beispielsweise das Sprachzentrum nicht zu zerstören. Bevor wir in diesen Prozess gegangen sind, muss man sich das so vorstellen, dass jeder Patient tatsächlich, wie man sich vorstellen kann, alles um ihn herum wahrgenommen hat. Also jedes gesprochene Wort, jedes Geräusch, jeder Ton etc. Und es ist ja eine unglaublich stressige Situation, wie man sich unschwer vorstellen kann. Also haben wir zusammen mit den Neurochirurgen und den Kolleginnen und Kollegen vom Fraunhofer-Institut und Menschen aus der Musikwirtschaft überlegt, wie können wir diesen Prozess optimieren. Und das Ergebnis ist eine technisch vergleichsweise einfache Lösung. Die Patienten bekommen jetzt sogenannte In-Ear-Monitore mit einer Noise-Canceling-Funktion. Das heißt, sie hören um sie rum eigentlich nichts mehr. Wir haben zwei Kanäle eingerichtet, nämlich einmal zwischen dem Patienten und der Logopädin oder dem Logopäden, der mit dem Patient während des Eingriffs spricht und auf sehr geringe Abweichungen linguistischer Art achtet, um sozusagen diese Lokalisierung des Sprachzentrums zu gewährleisten. Und einen zweiten Kanal zwischen der Logopädin und den Chirurgen. Und so konnten wir nachweislich das Stressniveau für die Patienten deutlich absenken, als auch die Arbeitsbedingungen für die Menschen im OP deutlich verbessern. Das ist ein ganz konkretes Beispiel für ein sogenanntes Cross-Innovation-Projekt an der Schnittstelle Medizintechnologie und Musik oder Musikwirtschaft.
Sie haben jetzt gesagt, wir haben das gemacht und dann Fraunhofer angesprochen oder die Mediziner und Musik produzieren und ich weiß gar nicht mehr. Also wer genau war dann daran beteiligt und von wem kam dann auch die Idee oder die Initiative? Also kam das dann von Ihnen, ich sag mal, als Gründungsagentur oder aus der Kreativwirtschaft oder aus dem Krankenhaus oder ja, wie ist es entstanden?
Die ursprüngliche Initiative kam tatsächlich von uns. Ich bin mit der Idee schon eine Weile schwanger gegangen und bin dann auf meine Kollegin Katharina Klotzbach, die damals das QBEX 41 und unser Medizintechnologiezentrum geleitet hat, zugegangen und gesagt, Katharina, wollen wir nicht versuchen, diese beiden bestehenden Cluster, nämlich die Medizintechnologie und die Kultur- und Kreativwirtschaft beziehungsweise die Musikwirtschaft versuchen enger zu verzahnen beziehungsweise mal einen Dialog zwischen diesen beiden herzustellen und zu schauen, wie können wir da zu einem Austausch kommen, weil wir festgestellt haben, dass die meisten Akteurinnen und Akteure eigentlich überhaupt keine Kenntnis voneinander hatten und da unheimlich viel Potenzial einfach brach lag und es mir einfach ein Anliegen war, mal zu schauen, ob man da nicht einen Austausch hinkriegt. Und wir haben mit ganz kleinen Roundtables angefangen, zusammen. Wir haben erstmal das Uniklinikum angesprochen, da die Geschäftsführung, ob es überhaupt Interesse an so einem Projekt gibt. Da kam dann relativ schnell ein positives Signal zurück und auch zwei Chefärzte haben klar positiv rückgemeldet, dass es hier Interesse gäbe, mal drüber nachzudenken, wo man da zusammenarbeiten kann. Und so ist das Ganze tatsächlich dann gestartet. Und wir haben dann im Verlauf des Fraunhofer-Instituts, die auch bei uns im Zentrum sitzen, gleich mit reingenommen als Partner, weil die natürlich ganz wichtig auch, was die ingenieurwissenschaftliche Perspektive angeht und ganz essentiell waren. Und wir haben die Künstlerinnen und Kreativen mitgebracht in den Prozess.
Und würden Sie sagen, ist das so ein üblicher Ablauf, wie so ein Projekt an diesen Schnittstellen läuft? Also braucht es da erstmal jemanden von außen, der diese Silos irgendwie aufbricht und sagt, hey, überleg doch mal, ob ihr was zusammen machen könnt?
Ich glaube, in den meisten Fällen tatsächlich schon. Es wäre schön, wenn sich das einfach so ergeben würde und die Stakeholders aufeinander zugehen. Aber erfahrungsgemäß ist es tatsächlich eher selten der Fall. Also es braucht tatsächlich diese Silo-Durchbrecher oder Silo-Überbrücker. Charles Landry nennt es ja auch Connectors, finde ich einen ganz guten Begriff. Also der unterschiedliche Bereiche miteinander verbindet und versucht hier einen Dialog herzustellen, einen Austausch herzustellen. Und das sind immer wieder wir an den unterschiedlichsten Schnittstellen, die versuchen, Menschen mit ganz unterschiedlichen Kenntnissen, Erfahrungen und Wissensschätzen in einen Austausch zu bringen.
Ja, ich glaube, gerade in der Kulturszene kann man sich das gut vorstellen. Das ist ja häufig wirklich so eine kleine Bubble, die von der man vielleicht sonst nicht so viel mitbekommt, wenn man nicht selber ja Teil der Bubble ist, ne?
Ja, ich weiß gar nicht, ob Kultur eine stärkere Bubble ist als was anderes. Ich glaube, da ist jeder immer in den Eigenlogiken stark gefangen. Das ist auch ganz natürlich so. Mhm. Man hat ja immer, wenn man in einem Feld aktiv ist, gewisse blinde Flecken. Das geht einem Kreativen genauso wie einem Ingenieur oder einem Kaufmann etc. Also da sehe ich eigentlich sozusagen keine Unterschiede per se. Aber die immer wieder aufzudecken, zu schauen, okay, wo habe ich tatsächlich blinde Flecken? Warum habe ich die? Wie kann ich die produktiv auflösen? Wie kann ich neue Perspektiven entwickeln? Und die ergeben sich ganz oft auch aus so einem dezidiert fachfremden, aus einer fachfremden Perspektive. Mhm. Also wenn ich irgendwo draufschaue und eigentlich sozusagen gar nicht aus diesem Feld kommen, fallen mir oftmals ganz andere Sachen auf und setze ich auch ganz andere Schwerpunkte, als wenn ich schon jahrelang in diesem Feld aktiv bin und an dieser Sache arbeite oder an dieser Problemkonstellation arbeite.
Ja.
Und deshalb besuchen wir auch unter anderem Künstler und Kreative in diese unternehmerischen Prozesse mit einzubinden, weil wir der Überzeugung sind, dass Künstlerinnen und Künstler und Kreative anders denken als beispielsweise Ingenieure oder Kaufleute.
Jetzt sind ja so blinde Flecken das eine, aber wie sieht's denn aus mit auch so wirklichen Berührungsängsten oder auch Vorurteilen, die man vielleicht hat? Also wenn man jetzt an Künstlerinnen, Künstler, Kreative rangeht und sagt, hey, wir wollen hier irgendwie euch mit Startups oder der Wirtschaft in Verbindung bringen, so. Ja, wie sind denn die ersten Reaktionen oder wie geht man dann damit um und zeigt irgendwie vielleicht auch die Vorteile auf?
Die Ressentiments gibt's tatsächlich auf beiden Seiten oftmals im ersten Schritt. Also und zwar nicht nur auf Seiten der Wirtschaft oder der Industrie, die dann sagen, ja, Herr Raucht, ist ja alles ganz nett, aber was soll ich denn jetzt mit einem Künstler hier? Das ist ja also ein kompletter Fremdkörper in dem Umfeld. Gibt's natürlich aber auch genau die gleichen Ressentiments auf Künstlerinnenseite. Mhm. Also es gibt auch Künstlerinnen, die mir gesagt haben, nee, um Himmels Willen, hör mir auf mit irgendwie so Wirtschaftszeug. Das ist ja immer das, was ich genau nicht machen wollte. Deshalb habe ich Kunst gemacht, weil ich damit nichts zu tun haben wollte. Die gibt's. Es gibt aber auch natürlich die gegenteiligen Beispiele. Also Kreative oder Künstler, die sehr offen sind, in andere Bereiche reinzuschauen, zu sehen, okay, ich würde gern diese Welten verstehen. Wie denken da die Menschen? Wie arbeiten die? Was kann ich da vielleicht auch für meine eigene Arbeit mitnehmen? Und im besten Fall ist es natürlich immer eine Win-Win-Situation für beide. Wir versuchen es immer so stark dahingehend zu entwickeln, dass nicht nur das Unternehmen was davon hat, sondern im besten Fall natürlich auch der Kreative oder die Künstlerin. Mhm. Ich glaube, das kann auch gelingen. Das zeigen auch Beispiele, dass das durchaus gelingen kann. Das Einzige, was es braucht, ist aber eine grundlegende Offenheit, sich in dieses Experiment und in diesen offenen Prozess zu geben, wo ich nicht genau sagen kann, wo ich am Ende dabei rauskomme. Das ist ja bei Innovationsprozessen letztlich immer so. Ohne diese Offenheit und ohne dieses prinzipielle Ja, wir versuchen das jetzt mal auf Augenhöhe, dann funktioniert es nicht. Aber wenn das gegeben ist, und das ist eigentlich auch fast das Einzige, was gegeben sein muss aus meiner Sicht, kann man da ganz tolle Ergebnisse zeitigen.
Und was für Formate funktionieren da? Also so die üblichen Hackathons, Startup School, Pitch Night und so weiter. Vermutlich muss man sich da auch neue Formate ausdenken oder wie gehen Sie da vor?
Wir haben tatsächlich jetzt schon in mehreren Runden diese Integration von Künstlerinnen und Kreativen bei unserem Acceleratorenprogramm ausprobiert. Und das funktioniert sehr gut. Also wo Künstler und Kreative Startups beraten über einen Zeitraum von 5 Wochen. Das funktioniert hervorragend und das werden wir auch zukünftig so weiterführen. Aber wir haben auch oder sind dabei, muss man sagen, ein Format zu entwickeln, das ein bisschen längerfristiger angelegt ist, wo wir tatsächlich eine Künstlerin oder einen Kreativen über beispielsweise 3 Monate in einen Prozess, in einem Unternehmen versuchen zu integrieren. Und da diese Mehrwerte zu generieren, ist auch wieder ist moderationsintensiv. Aber das ist ein Format, was wir jetzt mit dem ersten Piloten schon mal ausprobiert haben, was auch sehr gut funktioniert hat und was wir jetzt versuchen würden, mit anderen Unternehmen auch in größeren Stil nochmal anzugehen und umzusetzen. Also auch da vielleicht ist eine andere Form von künstlerischer Residenz, wenn Sie so wollen. Nur, dass der Künstler nicht ausschließlich an seiner oder ihrer Kunst arbeitet, sondern sich auch direkt mit seinem dezidiert fachfremden Wissen in unternehmerische Prozesse mit einklingt, um eben diese blinden Flecken aufzuzeigen und neue Perspektiven zu eröffnen.
Und welche Rolle spielen dabei diese 8 Hubs, die Sie eben angesprochen haben, die jeweils Orte mit einem spezifischen Schwerpunkt sind?
Das ist sozusagen unsere Infrastruktur, also unser Raumangebot an die ganzen Akteurinnen und Akteure im Mannheimer Ökosystem. Und natürlich haben wir dann auch direkten Zugriff auf die jeweiligen Communities. Dadurch, dass die Existenzgründungszentren zielgruppenspezifisch sind, also wir zwei Medizintechnologiezentren haben, ein Technologiezentrum, aber auch Kultur- und kreativwirtschaftliche Zentren, kann man immer wieder versuchen, diese Communities auch in den Dialog zu bringen. Und wir haben den Vorteil, dass wir vergleichsweise direkt dann Zugriff auf diese Netzwerke und diese Communities haben für solche Cross-Innovation-Projekte, wo wir versuchen, diesen Austausch zu bewerkstelligen.
Okay, es klingt jetzt noch ein bisschen abstrakt für mich, also Zugriff auf die Communities haben, also wie genau, was machen die dort, wie finden die diesen Ort oder gehen sie auf die zu, wie kommen die Menschen in diesen Zentren zusammen?
Also wir haben in jedem Zentrum ein sogenanntes Community Management, der sich um die Netzwerke im Zentrum selbst kümmert. Die Kolleginnen und Kollegen machen ganz unterschiedliche Angebote. Das ist von ganz einfachen Netzwerkangeboten, von einem Afterwork-Grillen, Barbecue bis zu Wissenstransferformaten, Vorträgen, Impulsen, Workshops, Seminare, Konferenzen. Wo wir versuchen, die jeweiligen Communities zu stärken. Und dann versuchen wir die auch punktuell immer wieder in den Austausch zwischeneinander zu bringen. Was gar nicht übrigens so einfach ist. Und auch da ist wieder die Moderation ganz essentiell, weil nicht notwendigerweise ein Ingenieur jetzt mit einem Gestalter sprechen kann und nicht notwendigerweise gemeinsame Themen hat. Wenn man es aber ein bisschen moderiert angeht, stellt sich oft heraus, dass da ganz spannende Themen sich rauskristallisieren und man oftmals mehr gemeinsam hat, als man das ursprünglich vielleicht angenommen hat.
Ja, ich habe mich jetzt eben gefragt, wo dann der Vorteil ist, dass die einzelnen Zentren jeweils einen Themenschwerpunkt haben, wenn eigentlich das Ziel ist, die verschiedenen Themen zusammenzubringen?
Das ist ein bisschen aus der Historie gewachsen und hat auch förderrechtliche Gründe tatsächlich, weil fast alle unsere Zentren sind mit Mitteln der EU gebaut worden und des Landes und der Stadt Mannheim. Von daher ist da so eine gewisse Eigenlogik inhärent. Aber Sie haben völlig recht. Letztlich wäre wahrscheinlich der nächste Schritt zu sagen, wir heben diese Zielgruppenspezifität einfach auf und versuchen, eine Gemeinschaft oder einen Hub nochmal zu installieren, der sich ganz dezidiert eben nicht an unterschiedlichen Silos oder Zielgruppen aufhängt, sondern ganz bewusst diesen Austausch versucht herzustellen. Vielleicht kann ich auch ganz kurz noch auf ein Projekt eingehen, was jetzt perspektivisch genau das versucht. Das ist die Mannheimer Multihalle, wo wir letztlich, das ist eine Halle, die im Anno 75 im Rahmen der BUGA gebaut wurde, vom Pritzker-Preisträger Frei Otto und dem Mannheimer Architekten Karl-Fried Mutschler, wo jetzt eine bauliche Sanierung gerade stattfindet und wir aber auch ein neues Nutzungskonzept für diese Halle entwickelt haben in einem partizipativen Prozess. Und wir diese Halle gern sozusagen als wirklich transdisziplinärer Ort über das Nachdenken der Zukunft der Stadt weiterentwickeln wollen. Und wenn Sie so wollen, ist genau dieser Brückenschlag, dieses interdisziplinäre in dem Nutzungskonzept und der zukünftigen Identität der Multihalle angelegt. Und vielleicht könnte die Multihalle genau diese Funktion in der Zukunft übernehmen.
Jetzt haben wir schon einen kleinen Ausblick, wie es weitergeht. Aber nehmen Sie uns vielleicht auch gerne noch mal kurz mit in diese Historie, also wie diese 8 Zentren gewachsen sind. Das fand ich auch noch ganz interessant, weil es ja schon was Besonderes ist. Das ist einfach so eine große Fläche für eine Stadt wie Mannheim, 8 solcher Zentren zu haben. Seit wann gibt es die und wie sind die entstanden?
Es ist alles so ein bisschen peu à peu entstanden. Es gab jetzt nicht schon vor 20, 25 Jahren den großen Masterplan, wir wollen mal 8 Existenzgründungszentren in Mannheim haben. Angefangen hat das Ganze mit dem Muffinex, auf dem Muffinex Gründerverbund, das ist damals noch ein e.V., und dem Muffinex Technologiezentrum. Und dann 2004 wurde der Musikpark als erstes und einziges Existenzgründungszentrum der Musikwirtschaft in Deutschland gegründet, zusammen mit der Popakademie. Und dann hat sich das so Stück für Stück entwickelt. Dann hat man weitere Zentren dazu entwickelt, beispielsweise das alte Volksbad in der Neckarstadt, auch ein Kreativwirtschaftszentrum, was früher ein ehemaliges Hygienebar tatsächlich war, wo auch noch denkmalgeschützte Wannen im Keller zu finden sind und wir da manchmal auch Veranstaltungen machen, sehr interessanter Ort. Oder 2015 dann das C-Hub, ein Neubau tatsächlich im Mannheimer Jungbusch. Aber auch zum Beispiel sowas wie das GIG 7, ein Gründerinnenzentrum, das nochmal ganz dezidiert das Thema Female Entrepreneurship in den Blick nimmt, weil wir festgestellt haben, dass zum einen viel zu wenig Frauen in gewissen Bereichen gründen und das natürlich auch Gründe hat. Und wir diese versuchen nochmal gezielt zu fördern und Frauen auch im Gründungsprozess andere Bedarfe haben als Männer. Da kümmert sich meine Kollegin Lena Rübelmann drum. Und so ist es über die letzten mehr oder weniger 20 Jahre gewachsen, diese Struktur, die jetzt in Mannheim da ist.
Mhm. Dann lassen Sie uns vielleicht mal den Bogen so zur ganzen Stadt schlagen. Also vielleicht auch erst nochmal ganz im Lokalen gesehen, wie wirken sich diese 8 Zentren jeweils auf deren Umgebung aus, also so auf das Stadtviertel? Gibt es da irgendwie einen Bezug zur Nachbarschaft, zur lokalen Stadtgesellschaft?
Natürlich, wobei das auch nicht mühelos passiert. Mhm. Also auch da muss man immer wieder versuchen, die Häuser möglichst zu öffnen mit Angeboten, wo man Bürgerinnen und Bürger in das Hub bringt und dass da keine Inseln entstehen, die da eigentlich nur im Quartier landen und dann sozusagen mit dem, was um sie herum passiert, nichts zu tun haben. Aber ein schönes Beispiel, glaube ich, ist tatsächlich der Jungbusch, ein ehemaliges Hafenviertel, sehr strukturschwach gewesen, als ich 99 in die Stadt kam, der sich jetzt zu dem Kreativitäts- und Nachtkulturquartier entwickelt hat über die letzten 20 Jahre. Und das wurde, glaube ich, schon mitbefähigt über die Ansiedlung von diesen Hubs, also der Musikpark und der C-Hub sind im Jungbusch, als auch die schon angesprochene Popakademie sind im Jungbusch. Und da hat sich in den letzten 10, 15 Jahren eine sehr starke Durchmischung, eine Diversifizierung im Jungbusch eingestellt. Also, dass wir jetzt ein Quartier haben, das deutlich durchmischter ist, als es noch vor 20 Jahren der Fall war und damit auch notwendigerweise resilienter und widerständiger ist, als es vorher war. Mhm. Nichtsdestotrotz ist der Jungbusch immer noch Arrival City für ganz viele Menschen, insbesondere aus Osteuropa. Und wir haben hier ein Vielfaltsquartier im wahrsten Sinne des Wortes, mit dem Unterschied, dass wir jetzt sehr viel mehr Künstler und Kreative im Viertel haben und das Viertel auch jetzt deutlich besser aufgestellt ist, als es noch vor 20 oder 25 Jahren der Fall war.
Also würden Sie da nicht so das Risiko der Gentrifizierung sehen, dass halt die ursprüngliche Gesellschaft oder auch die Kreativszene dann eher verdrängt wird?
Wir haben es, glaube ich, im klassischen Sinne nicht mit einer Gentrifizierung im Jungbusch zu tun. Mhm. Natürlich haben wir eine Anhebung des Mietspiegels und des Mietniveaus, haben wir aber auch in ganz Mannheim. Wir haben auch ein aktives Interesse daran, diese Ausgewogenheit, diese Mischung, diese Vielfalt im Quartier zu erhalten. So haben wir beispielsweise vor einigen Jahren eine sogenannte Jungbusch-Vereinbarung, auch über einen sehr langen partizipativen Prozess, der fast ein Jahr lang ging, auf den Weg gebracht, wo wir uns darauf verständigt haben, mit den unterschiedlichsten Stakeholdergruppen des Quartiers zusammen, wie wir im Quartier zusammenleben und zusammenarbeiten wollen. Weil wir fest davon überzeugt sind, dass wir diese Mischung erhalten wollen und dass es auch möglich ist. Wir haben keinerlei Interesse dran, dass der Jungbusch ein reines Ausgehviertel wird, wo einfach nur gefeiert wird und das aber zu anderen Tageszeiten komplett ausgestorben ist. Also diese Mischung aus Wohnen, Arbeiten, Feiern, Ausgehen, die ist miteinander zu verbinden. Auch da komme ich immer wieder auf die Moderation zurück, über die Einbindung, über sogenannte Steuerungs- oder Governance-Strukturen, wie man diese Mischung bewerkstelligen kann. Aber da haben wir ganz aktives Interesse dran und das versuchen wir auch schon in den letzten Jahren ganz aktiv zu begleiten.
Mhm. Jetzt haben Sie eben Angebote angesprochen, aus diesen Zentren, um das Stadtviertel mit einzubeziehen. Was für Angebote könnten das sein?
Wir haben beispielsweise oftmals versucht, eine Open Door Policy, so eine offene Tür Politik zu haben, dass jeder einfach reinkommen kann. Wir haben beispielsweise jetzt nicht im Jungbusch, aber im alten Volksbad den EG-Bereich komplett umgestaltet. Da kann sich jetzt jeder reinsetzen, er kann sich einen Kaffee holen, er kann sich einen Snack holen, und da kann vom Schulkind bis zu, wenn jemand irgendwie einfach nur einen Platz zum Telefonieren oder zum Arbeiten für 1-2 Stunden braucht, einfach reinsetzen. So versuchen wir auch einen Mehrwert für die Bürgerinnen und Bürger zu schaffen. Abgesehen davon, dass wir natürlich immer wieder Veranstaltungsangebote auch machen, die rausgehen in die Quartiere, die aktiv versuchen, die Menschen im Quartier anzusprechen und diese Hubs sozusagen nicht hermetisch erscheinen zu lassen und die auch immer wieder offen zu halten. Generell ist es uns in jeder Hinsicht ein Anliegen, Netzwerke offen zu gestalten, weil Netzwerke sind nur dann produktiv und auch innovativ meines Erachtens, wenn ich immer wieder neue Leute mit aufnehmen kann, wenn ich neue Impulse in die Netzwerke geben kann. Und wenn die vergleichsweise hermetisch abgeschlossen sind, funktioniert das eigentlich nicht, weil das dann mehr oder weniger Klüngelkreise werden. Und das zu unterbinden und immer wieder Öffnungspunkte herzustellen, das versuchen wir ganz proaktiv.
Dann haben wir schon fast alle Akteure zusammen, Stadtgesellschaft, Wissenschaft, Wirtschaft, Kreative. Wie sieht es denn aus mit der Stadt selbst oder vielleicht auch der Verwaltung? Also wie ist die involviert?
Also da wir eine 100-prozentige Tochter der Stadt Mannheim sind, natürlich ganz direkt. Unser Aufsichtsratsvorsitzender ist der Oberbürgermeister Dr. Kurz. Wir sind mit den unterschiedlichsten Fachbereichen und Ämtern natürlich in regelmäßigem Austausch zu ganz unterschiedlichen Projekten. Ob das ein Kulturamt ist oder eine Wirtschaftsförderung oder eine Stadtplanung oder mit einer weiteren Tochter der Projektentwicklungsgesellschaft etc. Da sind wir in beständigem Austausch. Das ist unser Daily Business. Mhm. Und von daher ist die Schnittstelle zur Stadt eigentlich eine sehr, sehr direkte und offensichtliche.
Ja, dann lassen wir uns gerne nochmal über dieses Thema Creative Placemaking sprechen, weil das ja dann auch eine direkte Verbindung zum Thema Stadtentwicklung ist. Können Sie uns das auch mal an einem Beispiel beschreiben? Wie sieht Creative Placemaking aus?
Ja, da haben wir beispielsweise ein Projekt mit unterstützt, das sich Haltestelle Fortschritt nannte. Die erste Ausgabe hat an einem Angst oder Unort, könnte man vielleicht sagen, stattgefunden, wo wir fast ausschließlich negative Konnotationen mit dem Ort hatten. Wir hatten Gewaltverbrechen da und die Trinker haben den Ort häufig genutzt. Er ist nachts eher schlecht beleuchtet. Da kreuzen sich mehrere Hochstraßen. Er hat aber auch definitiv Qualitäten wie Grünanlagen oder ein Sportplatz, der integriert ist, die aber nicht hinreichend genutzt werden. Und was wir da jetzt gemacht haben, ist, wir sind über eine temporäre Intervention da rein an diesen Ort, haben mit einer temporären Architektur aus Holz gebaut und haben diesen Ort bespielt mit Musik, mit Literatur, mit Film. Wir haben eine eintägige Konferenz zum Thema Stadtentwicklung gemacht. Alles kostenfrei. Jeder konnte sich jederzeit dazugesellen. Es gab zu essen, es gab zu trinken. Und wir haben versucht aufzuzeigen, wie dieser Raum auch sein könnte. Ich kriege jetzt dann oft die Frage gestellt, wie sieht denn der Raum jetzt aus? Der sieht leider jetzt fast genauso aus wie zuvor. Mhm. Allerdings hat diese Placemaking-Aktion dazu geführt, dass wir jetzt einen Fonds zur Verfügung gestellt bekommen haben mit einem mittleren fünfstelligen Betrag für die Unterstützung von zivilgesellschaftlichen Projekten, was letztlich genau das ist, was wir erreichen wollen. Also dass Bürgerinnen und Bürger jetzt eigene Ideen entwickeln, an welchen Orten sie im Quartier aktiv werden wollen, wie sie da neue Nutzungen initiieren wollen. Und das können wir jetzt sowohl monetär in gewissem Umfang als auch mit einer Prozessbegleitung unterstützen. Und da wird auch, was das Thema Nachhaltigkeit von solchen temporären Interventionen angeht, ein Schuh draus, dass jetzt damit, glaube ich, schon eine stärkere Nachhaltigkeit gewährleistet ist für solche Creative Placemaking-Projekte.
Also im Prinzip eine kreative Intervention im öffentlichen Raum, vor allen Dingen mit dem Ziel, einfach Aufmerksamkeit zu erregen oder vielleicht Ideen anzustupsen?
Genau, also Ideen zu generieren, aufmerksam darauf zu machen, welche Qualitäten dieser Raum oder dieser Ort vielleicht schon hat, aber die noch nicht wahrgenommen werden? Wie kann man die stärker ins Bewusstsein bringen? Wie kann man auch unterschiedlichste Stakeholdergruppen aktivieren für diesen Prozess? Also es geht ja nicht darum, dass wir in einen Raum gehen und dann sagen, jetzt machen wir da mal dies und das, sondern wir versuchen das immer partizipativ natürlich mit den Bewohnerinnen und Bewohnern zu entwickeln. Also was wollen die Menschen an diesem Ort? Was können sie sich vorstellen? Wie können wir sie im Prozess unterstützen? Und ich glaube, dann entwickelt sich auch bei den Menschen so eine Art Ownership, also dass sie Verantwortung für den Ort, für den Raum übernehmen und diesen dann auch pflegen und sozusagen sich auch kollektiv darum sorgen, dass dieser Ort ein guter Ort bleibt oder wird. Und das schafft man, glaube ich, nur, wenn man die Menschen aktiviert, indem man sie auch direkt co-kreativ im Prozess mit einbindet. Also nicht nur bei der Ideengenerierung, sondern im besten Fall dann auch bei der Umsetzung die Menschen direkt beteiligt sind.
Und dann vielleicht nochmal die Frage, wie kommt es jetzt, dass dann diese Rolle oder diese Aktion von einer Gründungsagentur kommt? Also wo ist da die Beziehung und wieso kam das aus dieser Ecke?
Die kulturelle Stadtentwicklung kam 2017 als neuer, in Anführungsstrichen, Geschäftsbereich zu Next Mannheim. Mhm. Das Konzept habe ich damals tatsächlich geschrieben für diesen neuen Bereich und mir war es einfach ein Anliegen, beziehungsweise ich wollte eine gewisse Leerstelle füllen. Und da war dieses Creative Placemaking ein Aspekt davon, weil es noch vergleichsweise wenig stattfand in Mannheim. Und ich das Gefühl hatte, hier eine sinnvolle Schnittstelle wieder bilden zu können zwischen Kulturschaffenden, Kreativen und auch Stadtentwicklern. Mhm. Und wir sind ja auch in anderen Projekten im engen Austausch, beispielsweise mit der Stadtplanung und der Stadtentwicklung, wo wir uns auch immer dafür einsetzen, dass Kulturräume und Kulturschaffende auch bei Planungsprozessen möglichst von Anbeginn an mit eingesetzt werden oder mit eingeplant werden. Weil wir die Erfahrung machen, wenn das nicht passiert, kommen dann oftmals die Kollegen zu uns und hätten dann gerne gewisse Dynamisierung oder Aktivierung von Räumen und Orten über Kreative. Das kann man sicherlich im Nachhinein machen wir auch häufig, aber es ist deutlich sinnvoller, effektiver und auch nachhaltiger, wenn man das in den Planungsprozess mit einbindet. Und ich glaube, Stadtentwicklung, nachhaltige Stadtentwicklung und gute Stadtentwicklung ist immer interdisziplinäre Stadtentwicklung. Das heißt, ich muss Menschen aus unterschiedlichen Disziplinen in diesen Prozess mit integrieren und mit einbinden. Und das strukturell immer wieder versuchen zu sichern und auch die Kollegen vielleicht an der einen oder anderen Stelle zu nerven und sagen, habt ihr an die Kultur gedacht? Habt ihr an Kreative gedacht? Habt ihr die mit integriert? Das sehe ich mit als unsere Aufgabe. Auch hier wieder als Connectors, als Silo-Durchbrecher oder Silo-Überbrücker.
Also es ist im Prinzip egal, wer oder welche Institution sowas macht. Man braucht einfach nur irgendjemanden, der diese Silos aufbricht und der für diese Vernetzung sorgt?
Richtig. Also das könnte auch an anderer Stelle sitzen letztlich. Wir haben in der GmbH-Struktur den Vorteil, dass wir ein Stück weit vielleicht flexibler und agiler agieren können als die Kolleginnen und Kollegen in der Verwaltung. Das ist überhaupt keine Kritik oder ein Vorwurf an die Kollegen in der Verwaltung. Das hat einfach organisationsstrukturelle Gründe. Und ich glaube, für solche Connector-Tätigkeiten ist es gar nicht verkehrt, dass man das in einer städtischen Tochter verankert. Und die Aufgabe versuchen wir an den unterschiedlichsten Schnittstellen auszufüllen. Mhm.
Ich hätte noch eine Frage zum Thema internationale Vernetzung, weil ich gesehen habe, dass Mannheim ja auch Mitglied ist in dem UNESCO-Programm Creative Cities als Stadt der Musik. Was würden Sie sagen, zieht Mannheim als Stadt aus so einem internationalen Netzwerk an kreativen Städten?
Also vorweggeschickt muss ich sagen, dass Mannheim für die Größe weit überdurchschnittlich international aktiv ist. Was auch wieder sehr viel mit unserem Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz zu tun hat, der aktuell im Vorstand von dem Global Parliament of Mayors auch ist. Also eine Initiative, die versucht, die Position von Städten in nationalen und supranationalen Institutionen zu stärken, weil wir überzeugt sind, dass für die Lösung der globalen Probleme auch, also wenn man an Nachhaltigkeit denkt beispielsweise, die Städte eine ganz, ganz essentielle Rolle spielen. Sowohl als Erprobungsfeld, als Innovationsfeld, als auch, wenn es darum geht, konkrete Lösungen zu erarbeiten. Und deshalb ist der Austausch zwischen Städten, glaube ich, ganz, ganz essentiell. Und das versuchen wir im Bereich der Kultur und der Kultur- und Kreativwirtschaft auch innerhalb des Creative Cities Netzwerk der UNESCO zu bewerkstelligen, wo wir erstmal von Kolleginnen und Kollegen natürlich lernen möchten, wie gehen die das an in ihren Städten? Welche Lösungen wurden da erarbeitet? Kann das auch für Mannheim Sinn machen, solche Lösungen umzusetzen? Als auch natürlich ein Stück weit unsere Erfahrungen in diese Netzwerke zu geben. Und nicht zuletzt versuchen wir natürlich immer auch den Mannheimer Musikschaffenden Zugang zu diesen internationalen Netzwerken zu gewährleisten und sie dabei zu unterstützen bei Internationalisierungsprojekten oder Internationalisierungsprozessen, wo wir ganz gezielt dann auch die ins Netzwerk mit reingeben.
Und wie sieht das dann aus? Lassen sich denn solche Projekte, die ja auch sehr auf die lokale Kreativszene vielleicht zugeschnitten sind, überhaupt übertragen auf andere Städte? Oder musste eigentlich jeder bei sich selbst schauen, wie sieht meine Szene aus und wie kann ich da ansetzen?
Also es gibt selten so ein Passepartout oder so eine Folie, die man drüberlegen kann. Das wäre ja dann sonst vergleichsweise einfach. Aber Städte haben, wie Martina Löw ja schon vor Jahren und deutlich gemacht hat, Eigenlogiken. Und die gilt es immer auch zu berücksichtigen und mitzudenken. Das heißt, es lässt sich in den seltensten Fällen eine Lösung komplett übernehmen aus einer anderen Stadt, weil Städte eben andere Konstellationen haben, andere Historien, andere Hintergründe und die müssen mit berücksichtigt werden. Aber ich glaube, dass ich schon teilweise mir Lösungsansätze aneignen kann. Ich muss sie appropriieren, also ich muss sie verändern, ich muss sie anpassen. Aber ich glaube, das ist schon sehr Produktives, was jetzt auch beispielsweise während der Corona-Pandemie sich herausgestellt hat, dass dieser internationale Stadtaustausch unheimlich wichtig ist und auch sein wird. Und wir sehr viel davon profitiert haben, in bestehenden Netzwerken schon aktiv zu sein und wir direkt Lösungsansätze für uns übernehmen konnten und die anpassen konnten für unsere Kontexte. Also das war sehr hilfreich, auch in der Vergangenheit.
Dann vielleicht nochmal zum Abschluss die Frage, was würden Sie jetzt ja einerseits PlanerInnen in anderen Städten, aber auch Unternehmen oder eben auch Menschen aus der Kreativwirtschaft raten? Was können Sie daraus lernen? Wie können Sie aufeinander zugehen? Was wäre so der erste Schritt, um da die Netzwerke herzustellen?
Ich glaube, es braucht erstmal sichtbare und klare Ansprechpartner für unterschiedliche Themen. Die müssen klar benannt sein, die müssen bekannt sein. Und dann ist es uns immer ein Anliegen, diese Zugangsbarrieren so niedrigschwellig wie möglich zu gestalten. Also bei uns kann man beispielsweise jederzeit auch ins Büro kommen. Wenn wir keinen Termin haben, wird sich einem direkt angenommen. Oder wir behandeln auch mehr oder weniger jeden Kommunikationskanal als gleichwertig. Also ob mich jemand auf einem Social-Media-Kanal kontaktiert oder per Telefon oder per E-Mail, ist erstmal völlig egal. Das, glaube ich, diese Niederschwelligkeit und diese Ansprechbarkeit ist, glaube ich, ganz wichtig. Ein weiterer Aspekt, der, glaube ich, produktiv ist, ist die Tatsache, dass wir nicht im Rathaus sitzen. Wir stellen auch immer wieder fest, dass beispielsweise für Kreatives eine vergleichsweise große Hürde ist, ins Rathaus zu gehen. Wir sind meistens über die Zentrenstrukturen da, wo die Kreativen eh schon arbeiten. Das heißt, die Wege sind kürzer und auch die auch nur symbolischen Hürden sind vielleicht ein Stück weit geringer bei uns. Und dann, wenn man dieses Vertrauensverhältnis mit den Akteurinnen und Akteuren aufgebaut hat, lassen sich auch immer wieder diese Brückenschläge zu anderen Branchen und Sektoren herstellen, die aber immer im Kern schon bestehende Beziehungen und ich komme auch immer wieder auf diesen Punkt zurück, Vertrauen als ganz zentralen Punkt haben. Weil wenn ich mich in einen offenen und damit unsicheren Prozess begebe, brauche ich ein gewisses Vertrauen darin, dass das zumindest sinnvoll ist, was wir hier machen, dass es auch einen Mehrwert bringt für die Beteiligten und dass jeder was auch für sich mitnimmt aus dem Prozess. Und ich glaube, diese Angst oder diese Skepsis oder diese Bedenken lassen sich vor allem über funktionierendes Vertrauen über entsprechende Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner herstellen.
Alles klar, danke schon mal für diesen Appell. Und dann dürfen Sie noch eine Frage selber stellen, die ich dann mitnehme in den nächsten Podcast und meinem nächsten Gast stelle.
Meine Frage wäre, glaube ich, tatsächlich in Bezug auf einen Prozess, der aktuell läuft, nämlich die Transformation der Innenstadt. Und ich würde von dem nächsten Gast gern wissen, wie er oder sie sich die Innenstadt der Zukunft vorstellt und vielleicht sogar nochmal ganz spezifisch gefragt, welche Rolle Kultur und Kultur- und Kreativwirtschaft in der Innenstadt der Zukunft spielen sollte.
Okay, vielen Dank dafür und danke für all die Ideen und Beispiele, die Sie uns heute mitgegeben haben. Danke an alle, die zugehört haben, und falls ihr zufällig aus Bielefeld kommt und jetzt sagt, ach, so ein Netzwerk brauchen wir doch auch, ich möchte auch gerne mit anderen Leuten mich verbinden und netzwerken, dann meldet euch auch gerne bei der Open Innovation City. Wir sind auch AnsprechpartnerInnen für genau solche Ideen und Wünsche.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Dieser Podcast wird präsentiert vom Projekt Open Innovation City und den Projektpartnern der Fachhochschule des Mittelstands, der Founders Foundation, UWL Maschinenbau und dem Pioneers Club. Ein besonderer Dank gilt unserem Förderer, dem Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen.